herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 30. Juli, ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört und die Woche mit uns mit der täglichen Bibellese beginnt. Ich werde wie immer die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen und wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Zweite Samuel, Kapitel 16. David und Ziba. Als David die Höhe überschritten hatte, kam ihm Ziba, der Verwalter Mephiboschets, entgegen. Er hatte 2 gesattelte Esel bei sich und darauf 200 Brote, 100 Rosinenkuchen, 100 Bündel Sommerobst und einen Schlauch Wein. »Was willst du damit?« fragte der König Ziba. Dieser erwiderte, »Die Esel sind für die Familie des Königs zum Reiten. Das Brot und das Sommerobst für deine Männer zum Essen und der Wein zum Trinken für den, der in der Wüste müde wird.« »Und wo ist der Sohn deines Herrn?« fragte der König. »Ach, der ist in Jerusalem geblieben«, sagte Ziba. »Er denkt, dass die Israeliten ihm heute die Königsherrschaft seines Vaters zurückgeben.« Da sagte der König zu Ziba, »Alles, was Mephibosheth gehörte, übergebe ich dir.« »Ich beuge mich nieder«, sagte Ziba, »möge ich weiter Gunst vor meinem Herrn und König finden.« David und Schimi. Als König David nach Bahurim kam, lief ihm ein Mann unter beständigem Fluchen entgegen. Er gehörte zur Sippe Sauls und hieß Schimi ben Gera. Er bewarf David und seine Leute mit Steinen, obwohl David von der Leibgarde und den Soldaten umgeben war. Hau ab, du Bluthund, du Verbrecher«, schrie er und fluchte laut. »Jahwe hat deine Schuld an der Familie Sauls nun über dich gebracht. Du hast ihm ja das Königtum genommen und nun hat Jahwe es in die Hand deines Sohnes Abschalom gegeben. Jetzt erlebst du die Strafe, du Bluthund.« Da sagte Abishai ben Zeruja zum König, »Wie kommt dieser tote Hund dazu, meinen Herrn und König zu fluchen? Lass mich hinübergehen, dass ich ihm den Kopf abschlage.« Aber der König sagte, »In was für eine Sache wollt ihr mich da hineinziehen, ihr Söhne der Zeruja? Soll er doch fluchen, wenn Jahwe ihm gesagt hat, dass er David fluchen soll. Wer darf ihn da zur Rechenschaft ziehen?« Dann sagte David zu Abishai und all seinen Leuten, »Seht doch, mein leiblicher Sohn trachtet mir nach dem Leben. Was kann man da von diesem Benjaminiten erwarten? Lasst ihn, mag er fluchen, wenn Jahwe es ihm gesagt hat. Vielleicht sieht Jahwe auf mein Elend und erweist mir Gutes für den Fluch an diesem Tag.« David und seine Männer gingen weiter, während Schimi am Berghang fluchend neben ihm herging und mit Steinen und Erdklumpen nach ihm warf. Der König und seine Leute kamen erschöpft am Fluss an. Dort erholte er sich wieder. Abschalom schläft mit Davids Frauen. Abschalom war mit seinen Leuten und den Männern von Israel in Jerusalem eingezogen. Auch Ahitophel begleitete ihn. Als der Akita Huschai, der Freund Davids, zu Abschalom kam, sagte er, »Es lebe der König, es lebe der König!« Doch Abschalom erwiderte, »Ist das deine Liebe zu deinem Freund? Warum bist du nicht mit ihm gegangen?« »Nein«, erwiderte Huschai, »ich gehöre zu dem, den Jahwe erwählt hat und den alle Männer Israels zu ihrem König gemacht haben. Bei ihm will ich bleiben. Und außerdem, wem sollte ich denn sonst dienen, wenn nicht seinem Sohn? Wie ich deinem Vater gedient habe, will ich auch dir dienen.« Nun sagte Abschalom zu Ahitophel, »Gib einen Rat, was sollen wir jetzt tun?« Ahitophel sagte, »Schlaf mit den Nebenfrauen deines Vaters, die den Palast hüten sollten. Wenn sich in Israel herumspricht, dass du dich auf diese Weise bei deinem Vater verhasst gemacht hast, wird das deine Anhänger stärken.« So wurde auf der Dachterrasse des Palastes ein Zelt für Abschalom aufgeschlagen. Vor den Augen von ganz Israel ging Abschalom hinein und schlief mit den Nebenfrauen seines Vaters. Ein Rat Ahitophels war damals so, als hätte man das Wort Gottes befragt. So viel galt sein Rat schon bei David und nun auch bei Abschalom. Jeremia, Kapitel 20. als der Priester Paschur ben Immer, er war der Oberaufseher im Haus Jahwes, diese Weissagung Jeremias hörte, ließ er den Propheten schlagen und im oberen Benjamin-Tor beim Haus Jahwes in den Block spannen. Eine Anmerkung? Der Block war ein Balkengerüst, in das der Gefangene an Händen, Füßen und Hals eingespannt wurde, um den Körper zu verdrehen, was schwere Schmerzen verursachte. Weiter im Text. Am nächsten Morgen ließ Paschur Jeremia wieder frei. Da sagte dieser zu ihm: Jahwe nennt dich nicht mehr Paschur, sondern Magor Missabib, Schrecken überall. Denn so spricht Jahwe: Pass auf, ich mache dich zum Schrecken für dich selbst und alle deine Freunde. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie sie durch das Schwert ihrer Feinde fallen. Ich liefere ganz Juda dem König von Babylon aus. Die einen wird er nach Babylonien verschleppen und die anderen mit dem Schwert erschlagen. Den ganzen Reichtum dieser Stadt überlasse ich ihren Feinden, allen Besitz, alle Kostbarkeiten, auch die Schätze der Könige von Juda. Alles wird geplündert, geraubt und nach Babylonien gebracht. Auch du, Paschur, wirst mit allen Bewohnern deines Hauses in die Gefangenschaft gehen. Du wirst zusammen mit deinen Freunden, denen du falsch geweissagt hast, nach Babylonien kommen, dort sterben und dort begraben werden. Jeremias Klage und Selbstverfluchung. Jahwe, du hast mich mitgerissen und ich ließ mich mitreißen. Du hast mich gepackt und überwältigt. Nun verspotten sie mich den ganzen Tag. Alle lachen mich aus. Denn so oft ich den Mund auftue, muss ich schreien: Verbrechen, Unterdrückung. Nichts als täglich Spott und Hohn bringt mir das Wort Jahwes. Aber wenn ich mir sagte, ich will nicht mehr an ihn denken, ich will nicht mehr sein Sprecher sein, dann brennt es in meinem Herzen wie Feuer, dann glüht mein Inneres. Ich quälte mich, es auszuhalten, doch ich konnte es nicht. Ja, viele höre ich tuscheln, Schrecken ist überall. Zeigt ihn an, wir wollen es tun. Selbst meine nächsten Bekannten warten nur auf meinen Fall. Vielleicht lässt er sich verleiten, dann kommen wir ihm endlich bei, dann rächen wir uns an ihm. Aber Jahwe steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und erreichen nichts. Sie werden völlig blamiert, weil es ihnen nicht gelingt. Unvergesslich wird ihre große Schande sein. Und du, Jahwe, allmächtiger Gott, schaust den Gerechten an, prüfst ihn auf Herz und Nieren. Lass mich sehen, wie du sie bestrafst, denn dir vertraute ich meine Sache an. Singt Jahwe und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt des Bösen. Verflucht der Tag, an dem ich geboren, der Tag sei nicht gesegnet, an dem ich meine Mutter bekam. Verflucht der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte, es ist ein Junge, du hast einen Sohn, und ihn damit sehr erfreute. Es möge ihm ergehen wie den Städten, die Jahwe ohne Erbarmen zerstörte. Schon am Morgen soll er Schreckensschreie hören und am Mittag Kriegeslärm, weil Gott mich nicht sterben ließ im Mutterleib. Dann wäre meine Mutter mein Grab geworden und ihr Bauch für immer schwanger geblieben. Warum musste ich den Mutterschoß verlassen? Um nichts als Elend und Kummer zu sehen? Um mein Leben in Schande zu beenden? Erster Timotheusbrief, Kapitel 3. Leiter in der Gemeinde. Es ist ein wahres Wort. Wenn sich jemand um einen Leitungsdienst in der Gemeinde bemüht, dann sucht er eine schöne Aufgabe. Doch ein Leiter muss ein Mann ohne Tadel sein, der seiner Frau treu ist. Er muss sich besonnen und verantwortungsbewusst verhalten, darf keinen Anstoß erregen, muss gastfreundlich und zum Lehren befähigt sein. Er soll kein Trinker und gewalttätiger Mensch sein, sondern ein freundlicher und rücksichtsvoller Mann. Er darf auch nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern, sodass seine Kinder ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn jemand seiner eigenen Familie nicht vorstehen kann, wie soll denn der für die Gemeinde Gottes sorgen können? Er darf nicht erst vor kurzem zum Glauben gekommen sein, sonst könnte er sich schnell etwas einbilden und zu Recht vom Teufel angeklagt werden. Auch außerhalb der Gemeinde muss er einen guten Ruf haben, damit er nicht in übles Gerede kommt und der Teufel ihm daraus einen Strick drehen kann. Diakone in der Gemeinde. Auch die Diakone müssen ehrbare Männer sein. Auf ihr Wort muss man sich verlassen können. Sie dürfen weder dem Alkohol noch dem Geld verfallen sein und müssen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Doch auch sie müssen zuerst auf ihre Eignung geprüft werden. Nur wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, sollen sie ihren Dienst ausüben. Dasselbe gilt für Frauen, denen eine solche Aufgabe übertragen wird. Man muss sie achten können. Sie dürfen nicht verleumderisch sein und müssen sich durch Besonnenheit und Zuverlässigkeit in jeder Hinsicht auszeichnen. Verheiratete Diakone müssen ihrer Frau treu sein und sich in vorbildlicher Weise um ihre Kinder und die ganze Familie kümmern. Und die, die ihren Dienst gut versehen, erwerben sich hohes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Jesus Christus. Jesus, die Wahrheit des Glaubens. Lieber Timotheus, ich schreibe dir das alles, obwohl ich hoffe, dich bald besuchen zu können. Wenn sich mein Kommen aber verzögert, dann sollst du durch den Brief wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss. Damit meine ich die Gemeinde des lebendigen Gottes, den Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Und niemand kann bestreiten, wie groß und einzigartig die geheimnisvolle Wahrheit unseres Glaubens ist. Er hat sich gezeigt in Fleisch und Blut und wurde beglaubigt durch Gottes Geist. Und so haben ihn die Engel gesehen. Er wird gepredigt unter den Völkern und findet Glauben in aller Welt und ist im Himmel mit Ehre gekrönt. Soweit die heutige Bibellese. Ich wünsche euch heute einen ganz gesegneten Tag, einen guten Start in die Woche und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir werden weiterlesen. Bis dann, tschüss!